Dank, Herr Beck, sehr verehrter lieber Herr Ministerpräsident Oettinger, sehr verehrter lieber Herr Landesbischof Juli, Herr Stadtdekan Ehrlich, Herr Westcott, Herr Beck, meine Damen und Herren. Zuerst herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und die Einladung in diese eindrucksvolle Kirche mit der wunderschönen Orgel. Ich gebe zu, die Situation ist schon etwas ungewohnt für mich. Ich habe zwar mal auf einem Kirchentag gesprochen, aber in einer Kirche habe ich noch nie diskutiert. Und ich bin nur froh, dass ich nicht auf der Kanzel stehen muss. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, es gibt in ganz Stuttgart kaum einen passenderen Ort für unser Thema als gerade die Leonhardskirche. Sie liegt ja nicht nur geografisch mitten im Leben, sie steht auch im übertragenen Sinne genau dort. Das ist besonders deutlich, wenn sie im Winter, wie gerade gehört, zur Vesperkirche wird. Und ich bin bestimmt nicht der Einzige, der diese Aktion einfach klasse findet. Was den heutigen Abend betrifft, soll ich zu Beginn ein paar grundlegende Dinge sagen, wie ich die gesellschaftliche Rolle von Unternehmen sehe, besonders im Vergleich zu den Rollen von Staat und Kirche. Ich will das gerne tun, und zwar mit drei bewusst etwas provozierend formulierten Thesen. Nummer eins, die Hauptaufgabe von Unternehmen liegt darin, ausreichend Gewinn zu machen. Das mag für die einen harsch, für die anderen selbstverständlich klingen. Mir geht es darum, dass Wohlstand nicht auf Bäumen wächst. Kein Staat der Welt kann ihn verordnen, er muss erwirtschaftet werden. Indem Unternehmen unter Wettbewerbsbedingungen Gewinn erzielen, das ist ihr primärer Beitrag zum Gemeinwohl. Die frühere britische Premierministerin Thatcher hat das anschaulich auf den Punkt gebracht. Kein Mensch, soll sie dem Papst erklärt haben, würde sich noch an den barmherzigen Samariter erinnern, wenn er nur barmherzig gewesen wäre. Aber er war nicht nur barmherzig, er hatte auch Geld. Nun weiß ich zwar, dass Frau Thatcher den Sinn des Gleichnisses wahrscheinlich nicht in allen Facetten richtig gedeutet hat. Unabhängig davon war der barmherzige Samariter tatsächlich nicht mittellos. Er hatte Öl, mit dem er den Verletzten versorgen konnte. Er hatte einen Esel, auf dem er ihn in die Herberge brachte. Und er hatte Geld, mit dem er den Herbergsvater für die Pflege bezahlen konnte. Sorge für ihn, heißt es im Lukas-Evangelium 10,35, und wenn du mehr ausgibst, will ich dich bezahlen, wenn ich zurückkomme. So ähnlich ist es bis heute. Wer nicht nur verantwortlich reden, sondern auch handeln will, kann das wirksamer tun, wenn er über geeignete Mittel verfügt. Auch die Vesperkirche gibt es unter anderem, weil Spenden sie ermöglichen. In diesem Jahr sollen es rund 200.000 Euro gewesen sein. Nicht Gewinne sind deshalb unsozial, sondern Verluste. Nur profitable Unternehmen bieten Menschen Arbeit, zahlen Gehälter, schaffen eine Grundlage für Steuern und Sozialabgaben. Nur wettbewerbsfähige Unternehmen können Sie, meine Damen und Herren, unsere Kunden auf Dauer mit Nahrung und Kleidung und natürlich auch mit erstklassigen Autos versorgen. Der Staat, lieber Herr Ministerpräsident, setzt die nationalen Rahmenbedingungen für diesen Wertschöpfungsprozess. Er mag auch die Ergebnisse umverteilen, soweit er dazu demokratisch legitimiert ist. Die Kirche, lieber Herr Landesbischof, hat vielfältige theologische, seelsorgerische und soziale Aufgaben. Auch dafür braucht sie bestimmte finanzielle Mittel. Und alle diese Funktionen sind wichtig. Sie gehören zur gesellschaftlichen Rollenverteilung und Verantwortung dieser Institutionen. Nur die materiellen Grundlagen dafür, man könnte auch sagen, die Voraussetzungen, die werden von profitablen Unternehmen geschaffen. Bei Daimler Chrysler haben wir vor wenigen Stunden unsere Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2006 bekannt gegeben. Morgen können Sie in der Zeitung lesen, dass sich das Ergebnis von Mercedes wie auch das von Daimler Chrysler insgesamt verbessert hat. Wir sind noch nicht am Ziel, aber wir bewegen uns in die richtige Richtung. Und ich füge hinzu, das wäre nicht möglich, wenn wir nicht auch Stellen abbauen würden, auch in Deutschland, auch hier in Baden-Württemberg. Diese Entscheidung ist uns allen alles andere als leicht gefallen. War sie trotzdem verantwortbar? Ich würde sogar sagen, sie war unausweichlich. Wenn die große Mehrzahl unserer Arbeitsplätze zukunftsfähig gemacht werden soll, und wir reden hier von 370.000 Menschen weltweit, von 170.000 Menschen in Deutschland, von rund 105.000 Menschen in Baden-Württemberg. Sie sehen, ich kann und ich will nicht schönreden, dass man als Entscheider in Situationen gerät, in denen man Einzelnen bestimmte Härten zumuten muss, um das größere Ganze zu sichern. Auch Sie, Herr Ministerpräsident, und Sie, Herr Landesbischof, werden diese Fälle zur Genüge kennen. In solchen Situationen gesamtverantwortlich zu handeln und nicht opportunistisch den bequemen Weg zu gehen, das erfordert einen unbestechlichen moralischen Kompass, eine klare unternehmerische Verantwortungsethik, gerade in Zeiten der Globalisierung. Und damit bin ich bei meiner zweiten These. Wenn die Märkte globaler sind als der demokratische Rechtsstaat, dann kommt es umso mehr auf die soziale Selbstverantwortung der Unternehmen an. Stellen Sie sich vor, am Unternehmensstandort X gilt Kinderarbeit als fast normal. Wir sind uns sicher einig, dass es völlig unannehmbar wäre, einen solchen Standortvorteil auszunutzen. Und ich hoffe, man kann die Anführungszeichen bei Standortvorteil hören. Am nächsten Standort geht es vielleicht um Frauenrechte, am übernächsten vielleicht um Umweltschutz. Den theoretisch denkbaren Möglichkeiten sind leider wenig Grenzen gesetzt. Umso wichtiger ist es, dass man als globales Unternehmen seine eigenen Grenzen kennt. Die Vereinten Nationen haben dazu im sogenannten Global Compact eine Reihe globaler Richtlinien festgelegt. Daimler Chrysler gehört zu den Gründungsmitgliedern dieser Initiative. Mehr noch, wir haben auf der Basis dieses Global Compact eine eigene Verhaltensrichtlinie definiert, die überall gilt, wo wir geschäftlich aktiv sind. Einen ähnlichen Wertekanon, wenn ich mein Anfangsbeispiel nochmal anführen darf, hatte auch der barmherzige Samariter. Er hat sich eben nicht allein auf die lokale Gesetzeslage verlassen. Er hat als Ausländer nicht gefragt, ob es an diesem Standort legal, vielleicht sogar normal gewesen wäre, den Hilfsbedürftigen links liegen zu lassen. Genau das hatten zwei Personen vor ihm getan. Der Samariter ist seinem Ethikkompass gefolgt und er hat ihm gesagt, hier bist du gefordert, hier achtlos vorbeizugehen wäre nicht verantwortbar. Und dank seiner Mittel konnte er wirksam helfen. Nun werden Sie mit Recht fragen, woher kommt so ein Ethikkompass? Offenbar braucht es ja einen gewissen Wertevorrat, an dem sich die Kompassnadel ausrichtet. Religiöse Gebote und kulturelle Traditionen, Grund- und Menschenrechtsvorstellungen, historische Erfahrungen und politische Überzeugungen. Viele kollektive und individuelle Prägungen fließen hier zusammen. Und erst das Resultat justiert tatsächlich den Kompass. Das zeigt zugleich, wie die gesellschaftlichen Aufgaben von Staat, Kirche und Wirtschaft ineinandergreifen. Keiner kann letztlich ohne den anderen, und das ist gut so. Meine dritte und letzte These lautet, Wertegemeinschaften sind auch bessere Wertschöpfungsgemeinschaften. Zugegeben, das ist teils Feststellung, teils noch Forderung. Fragen Sie selbst, meine Damen und Herren, möchten Sie bei einem dubiosen Unternehmen Kunde sein? Würden Sie sich bei einem zwielichtigen Unternehmen als Mitarbeiter bewerben? Und selbst wenn Sie annehmen, Sie wären bereits Mitarbeiter, würden Sie sich nicht stärker engagieren, wenn Sie sich mit der Kultur und den Werten des Unternehmens identifizieren können? Die Fragen sind so suggestiv gemeint, wie sie klingen. Ich unterstelle einen breiten Konsens, dass die meisten von uns beim seriösen, auch gesamtgesellschaftlich verantwortungsbewussten Unternehmen kaufen und arbeiten möchten. Das zeigt, dass Menschen auch bei materiellen Wertentscheidungen immaterielle Werte mit nachfragen. Deshalb zahlt sich sozial verantwortliches Unternehmertum zunehmend auch gesellschaftlich aus. Wir sollten gemeinsam daran arbeiten, dass diese Entwicklung Kraft gewinnt. Bei Daimler-Chrysler setzen wir mit Nachdruck auf gesamtverantwortliches Marktverhalten. Damit meine ich ein unternehmerisches Handeln, das Kunden motiviert, bei uns zu kaufen, das Mitarbeiter motiviert, bei uns ihr Bestes zu geben, das Aktionäre motiviert, bei uns zu investieren und das Ministerpräsidenten und Bischöfe und ihre jeweiligen Gemeinden motiviert, uns in ihrem Lebens- und Wirkungskreis haben zu wollen. Sie alle, meine Damen und Herren, stimmen direkt oder indirekt darüber ab, wie gut uns das gelingt. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich sehr auf die Diskussion.